Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In europäischen Großstädten nimmt die organisierte Kriminalität immer weiter zu. Eine große Rolle spielen dabei auch gewaltbereite Jugendliche, migrantische Gangs und arabische Großfamilien. Auch in Österreichs Hauptstadt Wien hat die Bandenkriminalität derzeit einen neuen Höhepunkt erreicht, bei dem Waffen, Drogen und Minderjährige eine entscheidende Rolle spielen. Wir fragen nach bei Christian Klar, Direktor der Mittelschule Franz-Jonas-Europaschule in Wien und Mitglied der Wiener Volkspartei. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Klar, was sind das für Gruppierungen, die derzeit die Straßen von Wien unsicher machen?
Das sind ethnische Gruppierungen, also es sind syrische Gruppen, afghanische Gruppen, türkische Gruppen und tschetschenische Gruppen vor allem.
Und sind diese Bandenkriege, die wir aktuell in Wien sehen, erst in den vergangenen Wochen richtig hochgekocht? Auch medial ist das Geschehen in Österreich in den Fokus gerückt. Was war der Auslöser?
Der Auslöser war meines Wissens, dass in der Türkei ein Syrer dürfte ein türkisches Mädchen, ein sehr junges Mädchen vergewaltigt haben, worauf Türken das gerächt haben und es zu gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Syrern und Türken gekommen ist. Und dieser Konflikt wurde teilweise tatsächlich hierher getragen, teilweise als Vorwand genommen, um hier die Vorherrschaft in Wien auszukämpfen unter den Jugendlichen. Ein guter Anlass dazu waren auch die Europameisterschaften, wo ja die Türkei mitgespielt hat und entsprechend türkische Gruppierungen auf der Straße und beim Public Viewing waren und die dann von syrischen Gruppen angegriffen wurden.
Das heißt, während der EM hat auch etwa der sogenannte Wolfsgruß eines türkischen Nationalspielers auch Anlass für Ausschreitungen gegeben?
Naja, der Wolfsgruß eigentlich nicht für Ausschreitungen, der Wolfsgruß dieses türkischen Spielers und auch der türkischen Fangruppen, der sollte uns zu denken geben. Da gibt es ja schon mehrere Beispiele. Da gibt es ja auch den Antonio Rüdiger von Deutschland, der den IS-Finger gezeigt hat als Jubelgeste oder wie immer er es nachher interpretiert hat. Über diese Zeichen sollten wir auch nachdenken. Das ist aber gar nicht dieser Bandenkrieg, der da passiert ist, sondern der Bandenkrieg, das sind eben diese nationalistischen Gruppierungen, in dem Fall jetzt Syrer gegen Türken und dann hineingezogen Syrer gegen Tschetschenen, Tschetschenen gegen Syrer und auch die Afghanen spielen hier eine Rolle.
Blicken wir dann mal auf die Jugendlichen, die in Wien für Ausschreitungen verantwortlich sind. Gibt es denn auch hier einen bestimmten Gruß, eine Formel oder auch eine bestimmte Kleidung, woran diese Personen erkennbar sind?
Ja, die syrische Gruppe, die nennen sich die 505er oder 505er oder 515er. Das bezieht sich teilweise auf islamische Texte, teilweise das 515 bezieht sich auf den arabischen Widerstand gegen das Osmanische oder gegen das Großtürkische Reich und die arabische Unabhängigkeit. Die sind dann auch immer alle sehr ähnlich gekleidet. Das kennt man ja nicht nur jetzt von diesen nationalistischen Gruppen. Das waren ja auch früher Punker und die Mods. Gruppen identifizieren sich über ihr Aussehen, über ihre Kleidung. Und diese syrischen Gruppen, das sind meistens mit so Umhängetaschen, T-Shirt, Jogginghose herumlaufende Burschen. Die Tschetschenen dafür sind die Burschen, die relativ lange Haare jetzt tragen, diese Kappen oder Kopfhauben ohne Krempe und hochgestülpte zu kurze Hosen. Das ist so ein tschetschenisches oder islamistisches Erkennungszeichen.
Würden Sie sagen, es gibt mittlerweile Orte in Wien, die man als Normalbürger dann besser nicht mehr aufsuchen sollte?
Zu ganz normalen Tageszeiten würde ich das eher nicht so sehen. Ich würde aber schon sagen, man sollte sich dann mit Jugendlichen, die herumlungern, nicht anlegen oder sie anstänkern. Aber ansonsten ist es schon so, dass die gegeneinander um Vormachtstellung kämpfen oder um der Gewaltwillen kämpfen und im Normalfall neutrale oder außenstehende Personen dann nicht hineingezogen werden.
Sie selbst sind ja Leiter einer Mittelschule in Wien. Haben auch Sie mit solch kriminellen Jugendlichen zu tun oder sind Schulen eher nicht davon betroffen?
Also ich muss sagen, diese jetzigen Auseinandersetzungen und Ausschreitungen sind ja schon in die Ferienzeit hinein passiert. Da ist in der Schule nichts mehr gewesen, sonst hätte ich sicher mitbekommen. Aber ich kann von vor ein paar Jahren erzählen, da kamen afghanische Burschen zu mir in die Schule, haben dann gesagt, na ja, die akzeptieren meine Regeln, sie nehmen jetzt keine Messer mehr mit in die Schule, aber bevor sie in den Park gehen, müssen sie heimgehen und sich bewaffnen, um geschützt zu sein, wenn sie auf Tschetschenen treffen.
Sie haben ja gerade von den unterschiedlichen Ethnien gesprochen, Tschetschenen, Syrer, Afghanen, Türken. Solche verschiedenen Ethnien, die finden sich ja häufig auch im Klassenzimmer wieder. Was erleben Sie oder was haben Sie auch von Kollegen gehört, was sich da teilweise in den Klassenzimmern abspielt?
Also diese ethnischen Konflikte werden eigentlich nicht ins Klassenzimmer getragen. Da ist es eher die islamische Übermacht, die die nicht-islamischen Klassenmitglieder unterdrückt. Aber außerhalb der Schule ist das sehr wohl zu spüren. Oder der Unterschied ist einfach, wenn man wen persönlich kennt, mit ihm in der Klasse sitzt, dann hat man einen anderen Kontakt zu ihm als auf der Straße, wo man dann einfach nur aufgrund der Ethnie beurteilt.
Nun fragt sich natürlich jeder normale Mensch, wo ist eigentlich die Polizei dabei? Müsste die denn nicht eingreifen? Was können Sie über die Polizeiarbeit in Wien berichten?
Also ich glaube, dass die Polizei relativ gut informiert ist, dass sie auch gut arbeitet, aber bei Demonstrationen kann man prophylaktisch Polizeieinheiten hinschicken oder bei Fußballspielen, aber wo diese Kämpfe passieren oder diese Eskalationen, das weiß man im Voraus nicht. Sobald die Polizei gerufen wird, ist sie relativ schnell da, dann kann sie entweder noch Verletzte aufsammeln oder gerade die letzten Davonlaufenden erwischen, aber diese Versammlungen lösen sich relativ schnell auf, wenn die Polizei da ist. Dieser Jugendlichen bekommt sie schwer.
Zumal ja viele auch davon minderjährig sind. Das heißt, das Gesetz kann da gar nicht in der Härte greifen, wie es vielleicht notwendig wäre?
Kriminalität von Minderjährigen erleben wir in der Schule schon. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wirklich unter 14-Jährige bei diesen Jugendauseinandersetzungen dabei sind. Aber unter Jugendgesetz fallen ja auch die 14- bis 18-Jährigen. Das heißt, wenn sie wirklich erwischt werden, dann kriegen die 14- bis 18-Jährigen ja reduzierte Strafen. Unter 14-Jährige werden nach einem strengen Gespräch den Eltern übergeben und heimgeschickt. Das ist wirklich ein Problem in Österreich.
Das heißt, dass dann wiederum die Eltern verantwortlich sind, natürlich auch für die Erziehung. Können Sie denn hier, was verschiedene Klientel und die Hintergründe, die familiären angeht, auch dort auf ja eine mögliche Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen schließen?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Eltern dieser Jugendlichen, sofern sie überhaupt da sind, wir haben in Wien sehr viele unbegleitete minderjährige Jugendliche, aber soweit die Eltern da sind, würde ich nicht sagen, dass die Eltern sofort gewaltbereit sind. Sie lehnen aber Gewalt gegen Gruppierungen, die ihre Familie, ihr Volk, ihre Religion beleidigen, auch nicht grundsätzlich ab. Das heißt, es wird jetzt in der Erziehung dieser jungen Männer zwar Gewalt abgelehnt, aber nur die Gewalt gegen die eigenen Leute.
Aus Nordrhein-Westfalen in Deutschland, da wissen wir, dass ebenfalls gerade rivalisierende Gangs und sogar Mafia-Familien um Vorherrschaft kämpfen. Dort scheint die Polizei machtlos. Die große Hoffnung ist, dass die Clan-Chefs selbst untereinander verhandeln. Ist das in Wien auch der Fall?
Ja, das ist in Wien auch der Fall. Es ist schon so, dass in Wien Drogenhandel und auch andere Dinge ganz klar in Regionen und Zuständigkeiten aufgeteilt ist und dass sich diese verschiedenen Zuständigen, Ethnien sind es meistens, auch gegenseitig in Ruhe lassen und auch Frieden haben wollen, weil sie ja mit der Polizei keinen Konflikt wollen. Die wollen in aller Ruhe ihre Geschäfte abwickeln. Das heißt, die Chefs dieser Clans sind durchaus interessiert, dass diese gewaltbereiten Jugendlichen diese Gewalteskalationen weglassen. Der tschetschenische Chef spricht mit dem syrischen Clan-Chef und mit dem afghanischen Clan-Chef und versuchen da Ruhe reinzubringen, um einfach auch ihre kriminellen, aber auch ihre normalen Geschäfte ganz normal abwickeln zu können.
Aber das heißt ja, dass es eigentlich eine Parallelwelt ist, auch mit einer Paralleljustiz.
Ja, das stimmt. Eigentlich ist es bekannt, es gibt sogar Untersuchungen darüber. Man gibt dem nur nicht ausreichend Bedeutung, dass ein Großteil dieser Jugendlichen zum Beispiel deutsche oder österreichische Gesetze absolut ablehnen, sich auch nicht an sie gebunden fühlen, sondern sich an die islamischen Gesetze und an die Scharia gebunden fühlen. Und die ist nun mal ganz anders als unsere Gesetze.
Es ist ja durchaus auffällig, dass die kriminellen Gangmitglieder hauptsächlich einen Migrationshintergrund und eben eine islamische Ausrichtung haben. Stichwort Integration. Hat hier der Staat versagt oder liegt die Hauptschuld eher bei den Straftätern selbst?
Also ich würde schon sagen, dass die Hauptschuld bei einer Straftat immer beim Straftäter liegt. Aber es ist schon so, dass man recherchieren muss, warum passieren diese Straftaten. Und da muss man sich mit der islamischen Lehre intensiv beschäftigen. Und die islamische Lehre, auch die Scharia, ist halt mit unseren Gesetzen, unserer Rechtsprechung und unserer Demokratie einfach nicht kompatibel. Und dem müsste man mehr Beachtung schenken.
Nun hatte ich eingangs gesagt, dass tatsächlich in vielen europäischen Großstädten wie auch in Wien die organisierte Kriminalität weiter wächst. Welche politischen Forderungen hätten Sie? Welche Forderungen haben Sie an die Politik, dass diese Zahlen sich wieder ins Bessere kehren?
Ich glaube, es muss einmal damit anfangen, dass der Staat sich selbst ernster nimmt und selbst mehr Selbstbewusstsein entwickelt und dementsprechend dieses Selbstbewusstsein und auch die Kompetenzen allen Vertretern des Staates, das sind in der Schule die Lehrer und Schulleiter, natürlich auch weiblich gemeint, das ist die Exekutive, die Polizei und auch die Gerichte und all das muss weit über individuellen Freiheiten oder Religiositäten oder sonst irgendetwas stehen. Und wer sich an das nicht hält, muss einfach mit Strafen und Konsequenzen rechnen. Und das haben wir zu wenig. Und wenn der oder diejenige keine Staatsbürgerschaft oder Daueraufenthaltsberechtigung hat, dann müsste das auch dazu führen, dass man eben eine Gefängnisstrafe, aber danach auch eine Ausweisung erfährt.
Sagt Christian Klar, Direktor der Mittelschule Franz Jonas Europaschule in Wien und Mitglied der Wiener Volkspartei. Herr Klar, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön.